LBBW Research to go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Research to go, dem Unternehmenspodcast der LBBW. Es begrüßt Sie wieder aus unserem Studio als Gastgeber Bernd Ferno, Leiter Research für die Unternehmens- und Privatkundschaft. Heute müssen wir mal über ein unangenehmes Thema sprechen, Cyberkriminalität oder positiv ausgedrückt Cybersicherheit. Dieses Thema möchten wir von zwei Seiten beleuchten. Die Sicht der Unternehmen, die ihre Daten schützen müssen, vertritt Florian Neu. Er leitet bei uns in der LBBW die operative IT-Sicherheit. Eine beeindruckend große Einheit, habe ich gesehen. Willkommen bei uns, Florian.
Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und die Sicht der Lösungsanbieter verkörpert Mirko Meyer, unser langjährig erfahrener Research-Experte für die IT-Branche. Hallo Mirko.
Hallo Bernd.
Freut mich, dass du mal bei uns im Studio bist. Denn du, Mirko, bist ja wirklich unser ganz langjähriger Experte. Schon seit über 30 Jahren analysierst du die IT-Industrie. Wie hat sich denn die Bedeutung der IT-Sicherheit entwickelt? Da hat sich doch viel getan.
Ja, über die letzten Jahrzehnte kann man durchaus sagen, hat sich die Branche deutlich gewandelt. Es ist von so, am Anfang war es mehr so eine stiefmütterliche Betrachtungsweise. Na, die, ja, wie so eine Art Versicherung. Man muss da Geld für etwas ausgeben, mit dem man keinen zusätzlichen Euro Gewinn macht. Das hat sich dann aber insbesondere für Deutschland die letzten Jahre deutlich geändert. Seit dem Vorfall in 2022, wo einer der größten deutschen Automobilzulieferer Opfer einer Attacke wurde und soviel ich weiß, 40 Terabyte Daten abgegriffen wurden. Da waren darunter personenbezogene Daten. Ist natürlich schlimm aus DSGVO-Sicht. Aber ich glaube, schlimmer waren die abgezogenen Kundendaten, wo es um Rabatte, Lieferfrist und Zahlungsziele ging. Das war wirklich ein Wendepunkt, sage ich mal, in der Betrachtung des Themas Cybersecurity, nicht nur in Deutschland. Und seitdem sieht man auch, dass es sich in dem Marktwachstum widerspiegelt.
Ja, also Umfragen zeigen auch, das Thema ist angekommen in den Unternehmensführungsetagen. Aber der weltweite Schaden geht in die Billionen Dollar. Und auch in Deutschland schätzte man im vergangenen Jahr 180 Milliarden Euro. Das wären ja umgerechnet mehr als 2000 Euro pro Bundesbürger. Dahinter verbergen sich eben für Unternehmen manchmal existenzbedrohende Vorgänge. Aber wo möglichst gar nichts passieren sollte, sind natürlich die Banken. Denn wir sind ja sowas wie das Blutkreislaufsystem der Volkswirtschaft. Und Florian, wir werden auch besonders beaufsichtigt.
In der Tat, Bernd, das ist so. Also auch die Aufsicht. Wir sind ja als Bank ein streng reguliertes Unternehmen. Einerseits, weil wir zur kritischen Infrastruktur gehören. Andererseits, weil wir natürlich auch besonders schützenswürdig sind im Rahmen unserer Volkswirtschaft. Ja, das ist ein relativ wichtiger Punkt. Hat auch die Aufsicht erkannt an dem Punkt, dass es im Thema IT erstmal Schritt 1, aber auch im Kontext Cybersicherheit einfach strengere Vorgaben geben muss. Einerseits eine Zentralisierung, die haben wir erstmal national gehabt durch die BAIT. Ich will jetzt auch nicht zu sehr in die Vorgaben abtauchen. Aber was jetzt bahnbrechend ist, ist seit Januar diesen Jahres ist die sogenannte DORA. Das ist ein europaeinheitlicher Standard für das Thema IT und in diesem Zuge natürlich auch für die IT-Sicherheit.
Ja, und das ist dann auch dein konkretes Geschäft. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen erklären, was ihr so alles macht.
Super gerne. Grundsätzlich ist es so, wenn ich mal in so einem Kreislauf denke, dann decken wir idealerweise identifizieren. Also was sind meine schützenswerten Güter? Diese schütze ich idealerweise. Ich erkenne, also kann wirklich frühzeitig Angriffe oder Anormalitäten, möchte ich jetzt erstmal sagen. Wir müssen nicht immer gleich von Angriffen sprechen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sehen dann auch das Thema Datenerhalt, also wirklich Wiederherstellung. Das sind Punkte, die wir grundsätzlich in unserer Gruppe abdecken. Davon haben wir, wie du es schon gesagt hast, ein relativ großes Team an internem Know-how, auch an externem Know-how, was wir uns da bewusst zukaufen, um eben nicht nur die IT-Daten zu schützen, das ist immer ganz wichtig, sondern wirklich die Bank zu schützen in dem Kontext.
Ja, absolut zentral. Gut, und Mirko, du hast es ja schon gesagt, es gab in den letzten Jahren so einige spektakuläre Fälle in den Medien, oft auch öffentliche Einrichtungen, die betroffen waren. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass das dann schneller bekannt wird. Aber die Frage nochmal, Mirko, wer sind dann so wirklich die typischen Opfer? Wer ist besonders anfällig für Cyberangriffe?
So ein typisches Opfer gibt es vielleicht gar nicht so, aber ich glaube, jeder kann Opfer werden. Das können unser eins sein, privat, mit einem Phishing-Angriff, ein falscher Klick auf die E-Mail und schon ist es passiert. Es können große Unternehmen sein, es können kleine Unternehmen sein, öffentliche Einrichtungen sind natürlich auch zu nennen, aber man kann schon sagen, ein großes Unternehmen kann sich eine große IT-Abteilung auch mit IT-Security-Experten leisten, ein kleiner Mittelständler tut sich da wahrscheinlich schwieriger und auch ein von knappen Budgets geplagtes öffentliches Krankenhaus oder das Landratsamt, die haben dann natürlich schon größere Probleme, sage ich mal, sich mit der entsprechenden Kompetenz zu wappnen gegen einen Angriff.
Um nochmal nachzusagen, so die kleineren leiden wahrscheinlich eher unter unspezifischen Angriffen, kann ich mir vorstellen, aber große, da gibt's vielleicht auch gezielte Angriffe, oder? Die dann wirklich auf dieses eine Unternehmen abzielen.
Ich glaube, spannend ist einfach, wie lukrativ ist das Ziel? Also quasi, was für interessante Daten kann ich da abgreifen? Was sind diese Daten wert? Also wenn ich so einen Ransomware-Angriff mache, versuche ich wahrscheinlich nicht mit hohem Aufwand irgendwas Kleines zu knacken, sondern ich versuche was Großes zu knacken, sage ich mal, wo ich viel Daten haben kann, die wo viel Geld wert sind. Von daher sag mal, ich will jetzt nicht sagen, dass der kleine Mittelständler dann dadurch geschützt wird. Gerade bei uns in der Industrie kann man sagen, die haben manchmal auch Schlüsselpositionen. Wir haben ja auch Hidden Champions, sage ich mal, die sind zwar klein, aber sind ganz toll in ihrer Nische. Und was natürlich Daten für bestimmte Klientel, auch von staatlicher Seite her, sie durchaus als interessantes Angriffsziel dann prädestiniert.
Das heißt, der erste Punkt ist schon mal identifizieren, ob man selber potenzielles Opfer ist, was es bei einem zu holen gibt. Ja, und dann geht's darum, wo sind die Schwachstellen? Mirko, wo sind Schwachstellen in Unternehmen?
Ja, ich glaube, wenn ich da zum Florian hinschaue, der sagt wahrscheinlich, die Mitarbeiter, muss man auch zugeben, sage ich mal. Wie gesagt, der genannte Klick auf die E-Mail, schon geht's los, wenn man Pech hat. Es sind aber auch solche Themen wie Passwörter, die wir halt einfach aufschreiben, die wir zu kurz haben, die wir zu lange haben. Wir nutzen keine Passwortmanager, solche Themen. Und dann vielleicht dann kommt dann erst an dritter Stelle, sage ich mal, vielleicht das Thema Softwarefehler. In Amerika gibt es so eine, die CISA heißt, das ist so eine Security-Organisation für Infrastruktur und Cyberthemen. Die veröffentlicht jeden Tag eine E-Mail mit den neuesten Vorfällen. Da sind Unternehmen drauf, wo jeder denkt, dass die drauf sind, die großen amerikanischen Softwarehersteller. Aber da sind auch kleine Unternehmen drauf, die, sage ich mal, sich in Bereichen tummeln, wo wir dann relativ erschrocken sind. Also sich die Software machen für unsere Router, die wir Millionen von Haushalten in Deutschland installiert sind, mit denen wir ins Internet gehen. Oder auch große deutsche Maschinenbaufirmen, die, sage ich mal, mit ihrer Software die Maschinen steuern. Da gibt's auch Angriffspunkte, die scheinbar vor Hacker attraktiv sind.
Vielleicht würde ich da ganz kurz einhaken darf. Ich würde es auch genauso klassifizieren, wie du es gemacht hast, Mirko. Wir haben einerseits immer die technischen Schwachstellen. Das sind einfach Schwächen in der Infrastruktur, das sind Schwächen wirklich in den einzelnen Anwendungen. Das sind Punkte, die auch gezielt ausgenutzt werden können, die auch, wo Daten relativ einfach von großen Hackerorganisationen auch einfach bezogen werden können. Ich sage aber auch immer gerne bei meinen Sensibilisierungsmaßnahmen, die größte Einfalls- oder die größte Schwachstelle, die wir im Unternehmen haben, ist der Faktor Mensch. Und da muss ich wirklich auch jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter bewusst in Schutz nehmen. Das ist inzwischen so gut, so professionalisiert. Also ich könnte hier Beispiele aufzählen, wo ich selber, obwohl ich tagtäglich mit solchen Vorfällen zu tun habe, bin euch beinahe selber wieder in so eine Falle getappt. Und das beschreibt aber auch genau das, was du eingangs sagtest, bei dem ganzen Thema, wer ist denn Angriffspunkt? Also wir sind Privatangriffspunkte, wir sind aber auch als Unternehmen, egal in welcher Größe, Angriffspunkte, weil teilweise durch relativ einfache Maßnahmen auch flächendeckende Angriffe gefahren werden können. Also wir können wirklich breit schießen. Also nicht wir hoffentlich, aber eben die Hackergruppen.
Also Angriffspunkt ist der Mensch, aber Angreifer ist ja am Ende auch immer ein Mensch. Wer sind die typischen Täter?
Oh, gibt es viele, sage ich mal. Ne? Aber man muss sich, glaube ich, ein bisschen lösen von der Denkweise, wie es früher war, ne? Wo so ein also altruistischer Hacker im Keller saß bei Cola und Pizza und hat versucht, die NSA zu knacken. Das sind inzwischen Industrien, sage ich mal, wo da entstanden sind, weil es ein großer Markt geworden ist, sehr lukrativ. Es gibt private Organisationen, die sich da bereichern möchten, aber es gibt auch staatliche Unternehmungen, sage ich mal, die, was weiß ich, die Nordkoreaner finanzieren sich über einen Bitcoin-Cloud, den sie machen. Die Chinesen sind relativ stark bei Industriespionage. Und die Russen, die waren auch schon immer recht aktiv bei dem, und sagen wir, seit dem Thema Ukraine vielleicht, also gibt's ja, sagen wir mal, die Angriffsmethoden auf unsere kritische Infrastruktur. Also da haben wir doch durchaus vielfältige Angriffsquellen, sage ich mal, die jetzt nicht mehr so nur private, sondern auch Industrieunternehmen betreffen.
Kann ich auch nur bestätigen an der Stelle, insbesondere das Thema Ukraine, oder beziehungsweise in dem Zuge, als es losging, haben alle Unternehmen wirklich einen starken Zuwachs an Angriffen gehabt, weil einfach das Funding darüber funktioniert und in dem Moment natürlich ein stärkeres Funding benötigt wurde. Ist jetzt meine Theorie, sage ich auch ganz offen an der Stelle, aber es war schon offensichtlich.
Und das heißt, die Spuren führen oft ins Ausland, vor allem dann auch, wenn Geld abfließen soll. Und da heißt es doch, wenn was passiert, auf jeden Fall sofort die Bank einschalten.
Definitiv, also das kann ich auch nur sagen, wenn ich jetzt mal von unseren, ich sag mal, größten Risiken angehen, dann haben wir natürlich intern das Thema, dass wir uns als Bank selber als Unternehmen schützen müssen. Wir haben aber auch zunehmend erkennen wir, dass das Einfallstor eben auch von außen kommen kann. Und wie kommt das? Das kommt entweder durch klassische Dienstleister oder eben inzwischen auch Kunden. Und das ist extrem wichtig, da frühzeitig in Kontakt zu gehen. Ich glaube, da bieten auch die meisten inzwischen gute Infokanäle, dass auch die Bank frühzeitig erkennt, okay, hier ist jemand betroffen. Einerseits können wir unterstützen und helfen, das ist der ein Punkt. Auf der anderen Seite müssen wir dann aber auch gegebenenfalls ein erhöhtes Monitoring darauf legen, dass wir sehen, welche Aktivitäten passieren in dem Umfeld.
Und auf jeden Fall, wenn was passiert, nicht irgendwie versuchen, das selber zu lösen oder zu verheimlichen, sondern im Gegenteil auch möglichst alle warnen, denn Bedrohungen, Angriffe können sich ja schnell ausbreiten.
Genau, das ist der Punkt. Das ist immer so ein bisschen unangenehm. Also ich kenne das bei uns in der Branche, ist das häufig so, dass ungern über diese Themen gesprochen wird und ungern gibt man auch zu, tatsächlich sogenanntes Opfer eines Cyberangriffs zu sein. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, es gibt, glaube ich, kaum ein Unternehmen, was ich freisprechen kann, nicht attackiert worden zu sein und auch vielleicht in Teilen erfolgreich, sage ich ganz vorsichtig. Wichtig ist ja der Umgang damit, aber deswegen umso wichtiger, was du sagst, Bernd, wirklich informieren, sensibilisieren und auch Profis hinzuziehen. Also das ist wirklich mein Tipp in die Praxis. Nicht versuchen, also klassische Regeln wie erstmal alles trennen und runterfahren, das ist leicht gesagt. Wenn man jetzt ein produzierendes Gewerbe ist, dann kann man nicht einfach mal die Maschinen runterfahren, aber grundsätzlich so diese Sofortmaßnahmen ja, aber so schnell wie möglich sich Hilfe zu suchen. Ja.
Also verantwortungsvolles Reagieren. Aber besser ist natürlich, wenn es gar nicht so weit kommt. Das heißt, man muss vorbauen. Wie macht man das als Unternehmen?
Also, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, aber auch keine einfach zu beantwortende Frage. Also grundsätzlich gibt es inzwischen viele Möglichkeiten, sich systemseitig zu schützen, also wirklich durch klassische Software, die man einsetzen kann. Da gibt es für, ich sag mal, jeden Geldbeutel auch eine Lösung, auch im Privaten im Übrigen. Also man kann sich kostenlose Passwortmanager, du hattest es angesprochen, Mirko, ja, das ist auch immer so ein Punkt, kostenlose Passwortmanager holen, aber auch im Unternehmen das Ganze etwas professionalisieren. Und ich hatte es vorher gesagt, einer der Hauptfaktoren ist der Faktor Mensch. Auch dort Awareness spielt bei uns eine ganz, ganz große Rolle und kann ich jedem auch nur empfehlen. Also auch dort wieder frühzeitig zu informieren. Lieber mal eine Phishing-Mail, die vielleicht doch keine Phishing-Mail ist, mal kommunizieren und sagen, hey Mensch, lass mich das mal genau angucken. Nicht direkt auf jeden klicken, auch wenn er noch so verlockend klingt. Ja, also das sind Punkte, wo ich sage, im privaten Passwörter nicht zwingend regelmäßig wechseln, das ist auch immer so ein Thema, aber lange Passworte, komplexe Passwörter zu benutzen, ja. Also gibt es schon einige Möglichkeiten.
Da spiegelt sich auch ein bisschen die Unternehmenskultur wider. Das heißt, es ist besser in einem Unternehmen, wo Mitarbeiter dann auch keine Angst haben, einen Vorfall zu melden.
Absolut, wie ich schon sagte, es ist kein Fehler. Sie sind inzwischen so professionell und auch im Privaten im Übrigen so professionell. Das wird auch nicht weniger, sondern es nimmt zu. Wirklich auch zuzugeben, zu sagen, hey, ich bin mir hier nicht sicher, ich habe vielleicht auch geklickt und dort ist wirklich einfach Vorsicht geboten.
Aber es ist eben auch ein Riesen-Business für die Industrie. Im Durchschnitt geht heute 1/6 der IT-Ausgaben für Sicherheit drauf in Unternehmen. Die IT-Industrie hat also da ein großes Feld, hat aber auch viele Lösungen im Angebot. Mirko, ich möchte jetzt mal auf die neuesten Entwicklungen eingehen. Ganz klar das Stichwort künstliche Intelligenz. Die wird inzwischen auf beiden Seiten eingesetzt, oder?
Ja, ganz klar. Und man kann IT-Security ein bisschen verstehen wie so eine Art Wettrüsten. Es gibt eine aktuelle Bedrohung, dafür wird dann eine Lösung entwickelt, die wird dann in Form von Software bei den Kunden installiert, die Mitarbeiter werden geschult und dann hat man so ein Stück weit und eine Zeit lang das Thema im Griff. Und dann gibt es eine technologische Weiterentwicklung und dann kommt die nächste Bedrohung. Und KI ist auch eine dieser neuen Bedrohungen, die wir da haben. Scheinbar, seit die großen Sprachmodelle genutzt werden, auch von den Hackerkreisen, kann man sagen, die Phishing-Angriffe, was ich so mitbekommen habe, dort scheinbar professioneller geworden. Die offensichtlichen Rechtschreibfehler sind immer da. Die Websites, die man quasi da angibt, sehen immer besser aus. Also man fällt, muss wirklich Profi sein, um das noch zu erkennen zu können, was ist die falsche Website. Und auch die Intensität, weil so ein Phishing-Angriff schneller reproduziert werden kann, hat sich die Intensität der Angriffe scheinbar erhöht. Also es ist scheinbar da, um es zu nutzen für die Angriffsseite. In der Verteidigung nutzt man es auch. Aber wie gesagt, das ist, muss man so verstehen wie so eine Art Wettrüsten. Man ist immer eine Reaktion, sage ich mal. Ne? Wie die Polizei kommt auch nicht erst hinterher. Und so ist es bei IT-Security leider auch. Und ne, du hast es KI genannt, aber dann gucken wir mal zum Thema Quanten, steht ja auch schon an den Portas und da wird es dann auch nochmal spannend.
Kann ich nur zustimmen, es ist ein bisschen wie beim Sport im Doping, andersrum, beim Sport im Doping-Bereich, dass einfach immer ein Schritt vorwärts geht und dann müssen wir gucken, wie wir hinterherkommen. Und das ist natürlich eine große Business-Zeit, ja, KI ist ein Thema. Ich sage aber auch, es gibt inzwischen wirklich für kleine Themen günstige Lösungen, die KI-gestützt sind. Phishing, du hattest es angesprochen, ganz einfach, dass man sich E-Mails vorsortieren lässt, vorprüfen lässt, das ist wirklich mit geringen Mitteln schon realisierbar, wenn man Standardsoftware im Einsatz hat, was auch Unternehmen natürlich extrem hilft, einfach schon mal einen Großteil weg. Es ist kein hundertprozentiger Schutz, aber auch natürlich bei der Bedrohungsanalyse ist es ein Punkt, der mehr und mehr auch, jetzt ich spreche von uns, ein Riesenthema ist, eben frühzeitig Angriffsvektoren von eben organisierten Hackergruppen zu erkennen. Ja, was sind unsere potenziellen Einfallstore? Welche Richtung geht das Ganze? Dort frühzeitig auf den, ich nenne es mal, Markt zu reagieren.
Es wird vermutlich dann immer individualisiertere Angriffe geben, ne? Weil mit KI kann ich ja solche Sachen sehr schnell hochskalieren.
Ja, wir reden von Phishing, das ist das, was am anonymsten abläuft, aber wenn Sie sich überlegen, dass man heutzutage mit 10 Sekunden Sprachaufnahme perfekt imitieren kann, und zwar wirklich perfekt imitieren kann, sodass sie keiner mehr einen Unterschied hört, ja, dann sind wir auch im Bereich, wo irgendwelche Cold Calls, die kann ich auch großflächig schalten, da gibt es ganz simple Software, es gibt teilweise Freeware, mit der man schon wirklich Schindluder treiben kann. Da wird das einfach die Unterscheidung zwischen, was ist offensichtlich falsch oder was ist offensichtlich gefährlich, versus dem, das ist einfach wie hausgemacht. Also auch bei der Veränderung von E-Mail-Accounts, beim Einschleusen, das sind alles Themen, die wirklich nur klassisch, und da reden wir noch nicht von, man ist im Unternehmen drin und breitet sich aus, sondern es ist wirklich ganz klassisch von außen nach innen. Und,
ja. Also zum Beispiel, wenn jemand anruft, ganz wichtig, unter einer bekannten Nummer den dann zurückrufen.
Absolut. Und auch immer verifizieren, egal welche Kanäle man hat.
Ja, und was machen wir noch so als Bank zur Abwehr von KI-gestützten Angriffen? Oder wie setzen wir KI ein? Kannst du dazu noch was sagen?
Also wir sind grundsätzlich, bei der Abwehr, sage ich mal, unterscheidet sich es erstmal nicht, in meinem Job jetzt, ob es KI-gestützte oder persönliche gestützte Angriffe sind. Was wir natürlich merken, ist die zunehmende Frequenz. Das ist ein ganz offenes Geheimnis, das kann ich hier auch so aussprechen, das geht allen so. Das heißt, die Schutzmechanismen bleiben grundsätzlich die alten, also die Erkennungsmerkmale verändern sich kaum, es ist wirklich einfach nur die zunehmende Anzahl und die Professionalisierung, was eher der Faktor Mensch, wir sind ja sehr stark im toolgestützten Abwehren aktiv und eben im Sensibilisieren. Wir selbst als Bank fangen an einzusetzen, KI im Kontext, wie ich schon sagte, Phishing, aber auch bei der Erkennung von Bedrohungssituationen, auch bei dem Reagieren auf dann tatsächlich Sicherheitsvorfälle, sind wir momentan dabei, mögliche toolgestützte oder eben auch anderweitige Lösungen zu verproben.
Und da ist die Industrie auch, sieht ein neues Feld, oder, Mirko?
Ja, also da gibt es ausreichend Unternehmen, die da positioniert sind. Wie üblich halt sind die Anbieter eher im US-amerikanischen Markt zu verorten. Da haben wir hier in Europa zwar auch ein paar interessante Unternehmen, aber wie immer sind wir da im technologischen Bereich eher bei den kleineren Anbietern. Aber es ist ein großer Markt. Die Unabhängigkeit Europas wird ja nicht nur in der Rüstung groß geschrieben, sondern auch in der IT. Digitale Souveränität, und da gehört vielleicht auch eine digitale Souveränität bei der IT-Security mit dazu.
Denn es kommt da noch einiges auf uns zu. Also die Bedrohungen werden nicht kleiner, sie werden größer und immer raffinierter. Ja, liebes Podcast-Publikum, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, das Thema Sicherheit hat viele Facetten und der Schutz der IT-Systeme ist einer davon. Das ist auch unser Business. Intern, in der Analyse, des Research, aber natürlich auch vor allem in Zusammenarbeit mit Ihnen, unseren Kunden. Wir bleiben dran am Thema und hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Research to go, der Unternehmenspodcast der LBBW. Es verabschieden sich
Florian Neu
und Mirko Meyer.
Und natürlich Bernd Ferno. Der darf Sie zum Schluss dann auch noch auf unseren Disclaimer hinweisen. Den finden Sie auf unserer Homepage. Und dort gibt es auch ausgewählte Studien zu vielen Themen, die für Unternehmen relevant sind. Vielen Dank.
Das war LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.